Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Ich bin Ellen Hering, herzlich willkommen zu einer Reise in eine Stadt, die eigentlich ganz oben in unseren Geschichtsbüchern stehen müsste. Das tut sie aber nicht. Potosí in Bolivien war einst eine mächtige Metropole, wichtiger als London oder Paris. Und sie war die Zentrale des spanischen Kolonialreichs und auch des Geldhandels in Europa. Eine Stadt, die uns in Europa reich gemacht hat, nicht nur die Spanier, auch den Rest Europas, und zwar sehr reich. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen. Potosí, das ist eine karge Landschaft, dünne Luft in 4000 Meter Höhe, ein wirklich unwirtlicher Ort. Aber dort gibt es einen Silberberg und den haben die Spanier damals leergeräumt. Und die Minenarbeiter von heute, die kratzen über 500 Jahre später die Reste aus.
Es gibt keine andere Arbeit, also muss es die Mine sein. Am ersten Tag, als ich als Helfer meines Vaters zur Arbeit kam, hatte ich Angst. Man muss ja ehrlich sein, nicht wahr? Man ist unter der Erde. In einer Mine ist es sehr dunkel. Es gibt Wasser, es gibt auch Gase, es gibt gefährliche Stellen. Die Mine ist alles andere als einfach. Sie ist ziemlich übel.
Der Berg, der Menschen frisst. So heißt der Cerro Rico, der reiche Berg, im Volksmund. Michalina Kowol ist eingestiegen.
Es ist dunkel, heiß und feucht. Ich bin nur 1,60 Meter groß, aber oft muss ich mich bücken, um durch die Schächte zu kriechen. Die Stirnlampe flackert, es riecht nach Gas. Die Luft ist staubig. Ich kann kaum atmen. Ich bin im Inneren des Cerro Rico, des reichen Berges in der Stadt Potosí im bolivianischen Hochland. Freiwillig bin ich hier unten, begleitet von einem Führer, im Gegensatz zu allen anderen, die ich hier treffe. Die Arbeit in der Grube macht mich fertig, sagt Felix. Er ist 18 Jahre alt, sein Gesicht ist feucht. Schwarze Schlieren rinnen über Wangen und Stirn. Felix ist sehr schlank und sieht wesentlich älter aus, als er ist. Seit einem Jahr arbeitet er in der Candelaria. Das ist eine der zahlreichen Silberminen, die sich durch den reichen Berg bohren und ihn immer instabiler und damit gefährlicher machen. Felix arbeitet mit bloßen Händen, einem Hammer, einem Meißel und einer der Transportkarren, die beständig mit ohrenbetäubendem Lärm über die Schienen nach draußen rumpeln. Reich wird in Cerro Rico keiner mehr. Wenigstens nicht die, die hier mit bloßen Händen arbeiten. Die spanischen Kolonialherren haben den Berg ausgeräumt und das Silber nach Europa geschafft. Felix und seine Kollegen kratzen die Reste aus, dabei auch Kupfer, Zink und Zinn. Das mache ich nur vorübergehend, schwört Edwin. Er ist mit 16 Jahren nach Potosí gekommen. Heute ist er 20. Anfangs hat es ihm, wie allen, im wahrsten Sinne des Wortes den Atem verschlagen. Potosí liegt auf über 4000 Höhenmetern. Die Luft ist dünn und im Berg noch dünner. Aber Edwin verdient im Monat 3.500 bis 4.000 Bolivianos, zwischen 450 bis 510 Euro. Kein schlechtes Geld, knapp doppelt so viel wie der Mindestlohn in Bolivien. Und das hält ihn in dem Berg, der, wie der Volksmund sagt, die Menschen frisst. Ismael und Limba treffe ich draußen, bei einer kurzen Pause. Die jungen Männer wollen so schnell wie möglich runter vom Berg.
Ich werde schon in einem Jahr studieren, und zwar Agrarwissenschaft. Ich spare Geld für alles, was auf mich zukommt.
In der Mine wollen sie auf gar keinen Fall weiterarbeiten.
Nein, es ist sehr anstrengend und man kann die Minenkrankheit bekommen. Und wenn es regnet, stehen wir hier im Wasser.
So ist es. Wir kennen keinen Winter. Wir sind immer hier. Bei Kälte, bei Gewitter, egal. Es macht mir Angst, natürlich, aber was kann man tun? Wir müssen arbeiten. Das ist die einzige Arbeit, die es in Potosí gibt. Es gibt keine anderen Jobs. Wir bitten Gott, sich um uns da drinnen zu kümmern. Wir gehen lebendig hinein und wir wollen auch so wieder herauskommen. Aber wenn du in die Mine gehst, dann weißt du nicht, ob du gesund oder tot wieder herauskommst.
Feste Arbeitszeiten gibt es nicht für die jungen Männer. Sie arbeiten, bis sie genug Material nach draußen geschafft haben.
Mein Name ist Mario, Mario Marino. Ich arbeite seit 1983 in Candelaria und bin hier fast der Einzige, der von den alten Mitarbeitern übrig geblieben ist.
Mario kaut Kokablätter, bevor er noch eine Schicht im Labyrinth der Schächte beginnt. Mit 18 hat er angefangen, im Berg zu arbeiten. Damals hat er seinem Vater geholfen. Jetzt arbeitet sein Sohn mit ihm.
Es gibt keine andere Arbeit, also muss es die Mine sein. Am ersten Tag, als ich als Helfer meines Vaters zur Arbeit kam, hatte ich Angst. Man muss ja ehrlich sein, nicht wahr? Man ist unter der Erde. In einer Mine ist es sehr dunkel. Es gibt Wasser, es gibt auch Gase, es gibt gefährliche Stellen. Die Mine ist alles andere als einfach. Sie ist ziemlich übel.
Auf dem Weg zum Cerro Rico reihen sich Marktstände mit allerlei Bergmannszubehör aneinander. Werkzeuge, Helme, Lampen, aber vor allem auch hochprozentiger Alkohol, Dynamit und Kokablätter. Am Mercado Minero kommt jeder Bergmann vor der Schicht vorbei und kauft eine Tüte der braun-grünen Blätter, die den unterirdischen Arbeitstag erträglicher machen. Das Kauen von Kokablättern ist ein Muss in dieser Höhenlage. Alle kauen Koka, sagt die Marktverkäuferin.
Alle, Bergleute, Fahrer, Studenten, Ärzte, Anwälte, Hausfrauen, alle nehmen Koka. Denn Koka nimmt dir den Unbehagen. Es gibt dir Kraft und Energie und es ist sehr gesund. Manchmal bist du aufgeregt, besorgt. Es nimmt dir den Stress. Es ist gut, es ist sehr gut.
Tatsächlich haben alle Minenarbeiter, die ich im Berg treffe, eine dicke Backe. In der horten sie die Kokablätter, kauen sie nach und nach und spucken sie dann aus. Mario behauptet sogar, die Kokablätter könnten vor einer Staublunge schützen. Es ist befreiend, den Schacht zu verlassen und draußen zu sein. Jedenfalls kurzzeitig. Denn der Blick über den kahlen, rostigfarbenen Berg ist beängstigend. Eine Mondlandschaft. Die Gefahr, dass der Cerro Rico einstürzt, ist real. Seit 2014 stehen Potosí und der Silberberg wegen unkontrollierter Bergwerkaktivitäten auf der roten Liste des gefährdeten Weltkulturerbes der UNESCO. Blickt man von unten in der Stadt auf den kahlen Berg, sieht er wie ein Dreieck aus. Schön ist er nicht, der Cerro Rico, aber ohne ihn gäbe es Potosí vermutlich nicht. Im historischen Stadtzentrum zeugen malerische Straßen von der kolonialen Vergangenheit. Gelbe, dunkelrote und erdbraune Häuser mit Balustraden und Holzbalkonen, ein Kloster, eine Kathedrale und die hochherrschaftliche Casa de la Moneda, die Münzprägeanstalt. Im 17. Jahrhundert war Potosí für Europa wichtiger, als es heute London oder Paris sind. Nirgendwo gab es mehr Silber und das zog die Menschen an. Sagenhafte 150.000 Einwohner hatte Potosí im Jahr 1607, trotz der unwirtlichen und kargen Höhenlage, die kaum Landwirtschaft zulässt. Indigene Zwangsarbeiter kamen zu Hunderttausenden, wahrscheinlich zu Millionen, in den Minen ums Leben. In der Casa de la Moneda, der Münzprägeanstalt, wurden die Unmengen Silber, die die spanischen Kolonisatoren aus dem Berg holten, in Münzen gepresst. So ließ sich die Beute leichter nach Europa transportieren. Europa wurde mit Silber geradezu geflutet. Es kam sogar zu einer Inflation. In Potosí ist von dem Reichtum nicht viel geblieben. Der Berg bestimmt nach wie vor das Schicksal der Stadt. Inzwischen sind ein paar Dutzend Genossenschaften im Besitz der Schürfrechte, die die Menschen unter skandalösen Sicherheits- und Umweltbedingungen arbeiten lassen. Ingenieur Jaime Claros hat selbst mehrere Jahre für die bolivianische Minengesellschaft gearbeitet und hält die Minen im Cerro Rico alle für illegal und hochgefährlich.
El Cerro Rico no representa ningún peligro.
Vom Berg selbst geht keine Gefahr aus. Die Gefahr geht von denjenigen aus, die den Abbau der Mineralien organisieren und verwalten. Also von den Unternehmen, den sogenannten Bergbaugenossenschaften. Das sind private Einrichtungen, aber sie werden von allen Regierungen privilegiert. Wenn eine Regierung an die Macht kommt, sind sie Bündnispartner. Wenn eine andere Regierung an die Macht kommt, sind sie wieder Bündnispartner. Und diese Regierungen haben ihnen eine Reihe von Erleichterungen gewährt. Sie haben ihnen eine Reihe von technischer und wirtschaftlicher Unterstützung gegeben, um diese primitive, rückständige, arme und wirklich schädliche Arbeit fortzuführen.
Jaime Clados ist entsetzt über den Zustand des Berges, der früher als Waka, als Göttin und Mutter verehrt wurde.
Das ist eine rücksichtslose Zerstörung ohne jede Kontrolle. Die Zerstörung des Cerro Rico von Potosí. Der Berg versinkt in sich. Es bilden sich Vertiefungen oder Pinges. Unten wird gegraben und was darüber ist, versinkt.
Tatsächlich sind die schlimmen Auswirkungen nicht zu übersehen, wenn man den Berg wieder hinaufgeht. Er fällt in sich zusammen. Die größte trichterförmige Vertiefung ist direkt neben dem Gipfel. Um dorthin zu kommen, braucht man gute Kondition und eine Sondergenehmigung. Aber auch kleinere Pinges, nicht allzu weit von der Mine Candelaria entfernt, sind mehrere Meter tief und wirken furchterregend. Jeden Moment könnte ein Erdrutsch alles Leben unter sich begraben.
Ich glaube, der Berg wird einstürzen. Ich sehe, wie viele Bergleute zur Arbeit kommen und wie viele Mineralien die aus dem Berg holen. Wenn er zusammenbricht, werden wir alle sterben. Wohin sollten wir dann fliehen? Der Berg kann jeden Moment in sich zusammensinken. Wir beten einfach und begeben uns in Gottes Hände. Hier, wo ich wohne, geht es noch. Aber da drüben, wo meine Tochter lebt, da wackelt der Berg ständig.
Lucia Armijo und ihre Familie leben, wie etwa 500 andere Menschen, direkt an den Hängen des Cerro Rico. Wellblechhütten und Bretterverschläge ziehen sich den Berg hinauf. Lucias Haus liegt direkt neben dem Eingang zu einer Mine. Ihr Zuhause ist nicht größer als 15 Quadratmeter. Ein Raum. Drei Betten für Lucia und die Kinder, ein Tisch, ein Fernseher. Fließendes Wasser gibt es nicht. Seit 20 Jahren lebt sie hier. 6 Kinder hat sie großgezogen, alle mussten in der Mine arbeiten. Der Älteste hat mit 14 Jahren angefangen. Lucia verdient etwa 800 Bolivianos im Monat, rund 100 Euro. Sie arbeitet als Wächterin und passt auf, dass nachts niemand etwas aus dem Bergwerk klaut. Sie dreht nachts ihre Runden und wirft mit Dynamit, wenn sie jemanden erwischt. So wollen es ihre Chefs und sie gehorcht. Tagsüber betet sie, dass nachts kein Dieb kommt. Heute kümmert sie sich um ihren 4-jährigen Enkel Santiago. Ihre Tochter Claudia ist noch in der Mine.
Meine Tochter arbeitet in der Mine. Sie hat einen kleinen Jungen, aber der Vater des Kindes zahlt nicht. Also arbeiten wir Frauen auch im Berg. Die meisten von uns leben hier, auf dem Berg. Wir sind alleinstehende Frauen. Manche sind Witwen. Nur wenige sind mit ihren Ehemännern zusammen. Fast 180 Frauen arbeiten in den Minen.
Lucias Träume sind einfach und gleichzeitig riesengroß.
Ich will runter in die Stadt. Ich möchte, dass alle meine Kinder rauskommen und studieren, egal was, Mechaniker, Anwalt, Lehrer, was auch immer. Ich koche und sie können arbeiten gehen. Das ist es, was ich will. Ich will dort unten mein Zuhause haben und nicht mehr hier oben arbeiten.
Wann wird der Cerro Rico einstürzen und was kommt dann für Bolivien? Bolivien ist ein ressourcenreiches Land und das ist Fluch und Segen zugleich. Denn Bolivien besitzt auch das neue Silber und das heißt Lithium. Das wird vor allem für leistungsstarke Batterien, zum Beispiel für E-Autos, gebraucht. In Bolivien gibt es reichlich davon, weshalb auch die deutsche Autoindustrie interessiert ins karge bolivianische Hochland linst. Am Telefon ist jetzt Christina Stolte. Sie leitet die Konrad-Adenauer-Stiftung in La Paz, Bolivien.
Ja, guten Tag aus La Paz.
Frau Stolte, das neue Silber in Bolivien heißt Lithium. Jetzt könnte man ja denken, die Geschichte von Potosí, wo das Silber nach Europa geschafft wurde und Bolivien arm blieb, könnte sich wiederholen. Ist das so?
Tja, also, dass sich die Geschichte Potosís wiederholt, ist tatsächlich die große Sorge Boliviens. Also es ist sowas wie ein nationales Trauma tatsächlich, dass sich in der Geschichte Boliviens letztlich immer andere an den natürlichen Ressourcen des Landes bereichert haben und Bolivien seine natürlichen Reichtümer eigentlich kaum für die eigene Entwicklung nutzen konnte.
Wie gut oder wie schlecht verhandelt denn jetzt eigentlich Boliviens Regierung eben über den Abbau von Lithium mit den interessierten Investoren?
Mit den Lithiumvorkommen im Salzsee von Uyuni, die zu den größten Vorkommen der Welt gehören, hat Bolivien jetzt tatsächlich nochmal ein sehr großes Pfund in der Hand und hat jetzt die Chance, es diesmal anders zu machen und eben dieses Mal von seinen Reichtümern zu profitieren. Aber eben jenes Trauma, ausgebeutet zu werden, was ich eben beschrieben habe, und diese Vorstellung, eben mit den eigenen natürlichen Ressourcen letztlich nur andere reich zu machen, das steht Bolivien schon auch sehr stark im Weg jetzt bei der Frage, wie der Abbau des Lithiums zum Wohl des Landes genutzt werden kann.
Inwiefern steht es im Weg?
Ja, aus Angst, eben erneut übervorteilt zu werden, hat die bolivianische Regierung die Maßstäbe für ausländisches Engagement in der Lithiumförderung sehr hoch angesetzt. Also ausländische Unternehmen können eben nur Minderheitsbeteiligung erlangen an der Förderung. Maßgeblich ist hier der bolivianische Staat eben im Fahrersitz. Die Investitionsbedingungen, die man ausländischen Unternehmen bietet, sind im Vergleich zu umliegenden Ländern in Südamerika eher unattraktiv. Die lokale Bevölkerung ist auch sehr misstrauisch eben gegenüber ausländischen Unternehmen in der Rohstoffförderung. Ja, aus diesem Grund sind die Pläne zur Lithiumförderung, die ja seit über 10 Jahren bestehen, bisher nicht realisiert worden. Also,
aber was spricht eigentlich dagegen, dass Bolivien im Fahrersitz sitzt?
Da spricht überhaupt nichts dagegen. Also das ist natürlich das gute Recht Boliviens, da den größten Vorteil aus der Förderung der eigenen Ressourcen rausziehen zu wollen. Man muss aber eben auch überlegen, wie man vorankommt. Die letzten 10 Jahre haben eben gezeigt, dass Bolivien alleine ohne ausländische Hilfe eben weder das Know-how noch das Kapital hat, die Reserven zu heben. Und aus dem Grund sind eben andere Nachbarstaaten, die eigentlich viel geringere Lithiumvorkommen haben, also Chile, Argentinien, sind an Bolivien vorbeigezogen und fördern jetzt Lithium bereits gewinnbringend, während in Bolivien dieser Schatz bisher eigentlich nicht gehoben wurde.
Welche Standards müssten sich denn eigentlich bei so einem Deal etablieren? Was müsste da heute gelten im Gegensatz zu früher, damit die Bevölkerung dann wirklich auch profitiert?
Ja, eben genau diese Frage nach den sozialen und auch umweltpolitischen Standards. Die Lithiumförderung ist ja ein ganz neues Feld. Es gibt Erfahrungen, die jetzt in den Nachbarländern beispielsweise gesammelt wurden. Aber insgesamt müssen eben diese Standards definiert werden. Und klar ist, dass die lokale Bevölkerung von Beginn an in die Planung einbezogen werden muss. Klar ist auch, dass sichergestellt werden muss, dass eben jene lokale Bevölkerung und auch das Land sozusagen auf nationaler Ebene von der Förderung auch maßgeblich profitiert. Hier, das natürlich letztlich auch ein Vorteil ist, dass Bolivien hier noch nicht mit der Förderung angefangen hat. Also insofern kann man da schon auch einen Blick in die Nachbarländer richten und sich anschauen, was hat funktioniert, von den Erfahrungen dort profitieren, und eben auch sehen, dass beispielsweise in Argentinien das an einigen Standorten sehr gewinnbringend für die lokale Bevölkerung umgesetzt werden konnte.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist die bolivianische Bevölkerung besonders skeptisch aufgrund ihrer Geschichte. Aber jetzt könnte man sehen in den Nachbarländern, was man eigentlich wirklich dort für die Bevölkerung bei der Lithiumförderung herausholen kann. Was gibt es denn da für gute Beispiele in Argentinien oder in Chile?
Wenn man sich so die Diskussionen um die Lithiumförderung ansieht und eben auch die Diskussionen um die Standards sozialer und umweltpolitischer Art, die gesetzt werden müssen, dann wird oftmals auf lokale Beispiele in Argentinien verwiesen, wo die Provinzen im Fahrersitz sitzen und nicht die nationale Regierung, was möglicherweise auch ein Erfolgsmodell für Bolivien sein könnte, wo ja maßgeblich die nationale Regierung verhandelt und die Regierung auf Departement-Ebene von Potosí das Gefühl hat, da nicht genug eingebunden zu sein und übervorteilt zu werden. Also auch solche Modelle könnte man sich anschauen und sehen, was da eben gut funktioniert hat und auch zur Minimierung von Konflikten beigetragen hat. Eben die Tatsache, dass jetzt die Nachbarländer eben schon Erfahrungen haben, kann man ja nutzen, um so ein bisschen Orientierung zu schaffen und dann seine eigenen Standards zu setzen.
Vielen Dank nach La Paz an Christina Stolte. Sie leitet die Konrad-Adenauer-Stiftung in Bolivien. Vielen Dank, Frau Stolte.
Ja, vielen Dank.
Die Stadt Potosí in Bolivien mit ihrem einstmals reichen Berg liegt paradoxerweise gar nicht weit entfernt von den Salzseen, in denen das Lithium lagert. Ebenfalls ein wenig gemütlicher Ort in Höhen von 4000 bis 5000 Metern, also für Menschen schwer auszuhalten. Die Spanier hat das damals nicht abgeschreckt. Sie haben Millionen Tote in Kauf genommen, Hauptsache Silber. In der nächsten Folge unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit der Türkei und dem Verfall der Lira. Kann die Geldentwertung die Position Erdogans kippen? Ich bin Ellen Hering. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.